Cool, nochmal von Aaron und mir. Herzlich willkommen zu unserem ständigen Gottesdienst heute. Krass, es ist echt voll hier. Obwohl die Samengruppe ist ja gar nicht da, ne? Also, echt cool. Ich bete kurz. Ah, großer Gott, du bist so groß, du bist heilig. Und wer sind wir, dass wir vor dich treten dürfen, dass wir aus deinem Wort predigen dürfen? Danke Gott, dass du uns deinem Wort, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns damit vertraust. Und ich bete Gott, dass Aaron und ich dein Wort heute gut predige und dass es in den Herzen von unseren Freunden hier heute ankommt, von unseren Gästen als auch von unseren Geschwistern. Und ich danke dir einfach, dass wir es haben. Danke, dass wir die Predigt zusammen machen dürfen. Ich bin so dankbar für Aaron und freue mich voll auf diese Predigt und freue mich, dass wir es zusammen machen. Und das war's erstmal. Amen.
Amen.
Hey. Ups.
Kommt hier noch irgendwas?
Ja, doch.
Natürlich. Okay. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren, lesen wir in Sprüche 17, Vers 17. Und manchmal, wenn ich mich selber so ein bisschen zurücklehne und über meine Freunde beziehungsweise die Freundschaften, die ich habe, nachdenke, denke ich mir so, Hammer, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Und ich bin super dankbar dafür. Ich finde es einfach cool, dass wir sowas wie Freundschaft haben können. Ne? Das ist so eine Idee von Gott, die irgendwie unglaublich ist. Ich habe mir letztes Mal so, also jetzt für die Vorbereitung der Predigt mal so gedacht, wie es wäre, sowas nicht zu haben, sowas wie Freundschaften nicht zu haben. Junge, das ist so langweilig. Ist doch so, oder? Es wäre super langweilig. Und wir würden viel einfältiger leben. Ich glaube, wir würden auch viel unglücklicher leben. Ne? Es wäre ein viel schlechteres Leben. Und was auch schon im Abendmahl erwähnt wurde, auch Gott will unser Freund sein, ne? Was irgendwie eine super coole Sache ist. Also wie ihr seht, wir lassen euch jetzt erstmal mit dem Thema Freundschaft, zumindest für den ersten Teil der Predigt, nicht in Ruhe. Aber genau, selbst vor über 2300 Jahren hat Aristoteles schon gesagt, alle Menschen brauchen Freunde. Und es wurden einige Umfragen hier in Deutschland jetzt, nicht vor 2300 Jahren, sondern kürzlich, über Glücksvorstellungen gemacht, wo so gefragt wurde, was ist für euch so am wichtigsten, um glücklich zu sein? Und immer wieder, wenn solche Umfragen gemacht werden, ist immer so das Top-Thema oder zumindest ganz weit oben an der Spitze Freundschaft, was ich für mich selber auch voll bestätigen kann. Und es scheint irgendwie ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben zu sein, dass wir sowas wie Freundschaften haben, dass wir Beziehungen haben zueinander. Und auch in der Bibel finden wir natürlich einiges dazu. Wir können mal kurz gucken in dem Buch Prediger, Kapitel 4, haben wir, perfekt, auch hier an der Wand, Kapitel 4, Abvers 9, da steht, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wo soll ihm warm werden? Wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Krass, ne? Wir sind also auch stärker durch gute und enge Beziehungen, also durch Freundschaften. Es scheint irgendwie mehr zu sein als einfach nur, uns ist nicht so langweilig, wir können mehr sehen, wir können mehr unternehmen, sondern wir sind tatsächlich stärker, wenn wir Freundschaften haben. Hier steht, eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und wenn wir uns dieses Bild von einer dreifachen Schnur irgendwie angucken oder einfach von der Schnur, scheint es aber auch irgendwie zu bedeuten, dass es wichtig ist in unseren Freundschaften, dass wir, um diesen Nutzen zu haben, stärker zu sein, dass wir dafür enge Freundschaften haben müssen und nicht nur so oberflächliche Bekanntschaften, wie man sie halt irgendwie schnell hat und dann ist es manchmal schwierig, die weiter zu vertiefen. Stell dir mal so eine Schnur vor, da ist ja nicht so, dass die Fäden da so rumeiern und jeder macht sein einzelnes Ding. Die sind ja voll eng miteinander verflochten und sehr eng beieinander. Und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Bild für eine Freundschaft, was wir uns angucken können.
Ja, und in diesem Zusammenhang haben wir Studenten diese Stelle in Hebräer 3, häufig vor Augen. Verse 12 bis 14. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa an jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Wir brauchen einander einfach, ne? Wir brauchen gegenseitige Ermutigung und Ermahnung, denn die Sünde betrügt und unser Feind, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe, wie Petrus schreibt. Aber zusammen sind wir in der Lage, ihm viel standhafter zu widerstehen. Und darüber hinaus schweißt uns dieses gemeinsame Kämpfen noch mehr zusammen. Mein Vater liest gerade ein Buch, das von einem Kriegsreporter namens Sebastian Junger geschrieben wurde. Und Junger beschäftigt sich mit posttraumatischer Belastungsstörung, PTBS oder PTSD im Englischen. Und Junger selbst und viele amerikanische Soldaten, die zurück nach Amerika kommen aus dem Krieg, leiden unter dieser Störung. Er sagt, fast 50% aller Soldaten. Es ist ziemlich schlimm. Und er erzählt eine Geschichte, wie er mal auf einer Dinnerparty war und eine Frau hat einen Freund von ihm, der einer der traumatischsten Freunde, die er hat, ist. Gibt es etwas, was du an dem Krieg vermisst? Und nach etwas Überlegung hat er geantwortet, ja, ich vermisse fast alles. Und Junge argumentiert, dass sein Kollege doch nicht alles an dem Krieg vermisst, denn es gibt ja so viele schreckliche Aspekte vom Krieg. Ne? Aber er glaubt, dass sein Kollege das sagt, weil er diese Bruderschaft so sehr vermisst, die er auf dem Schlachtfeld erlebt hat. Und kommt er zurück nach Amerika, wo es ja nicht, ist nicht so anders wie hier. Ne? Wir wohnen oder wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft und Junger sagt, sie wissen einfach nicht, wer sie liebt, wissen auch nicht, wen sie wirklich lieben können und sie leiden voll drunter. Und zusammen zu kämpfen verbindet uns einfach auf eine unglaubliche Weise. Und als Nachfolger Jesu wissen wir, dass wir einen geistigen Kampf zu kämpfen haben. Liebe Geschwister, lasst uns nicht aufgeben, diesen Kampf gemeinsam zu kämpfen, indem wir uns gegenseitig verletzlich machen, einander Sünde bekennen, miteinander beten und zusammen umkehren, wenn nötig. Nach dem Motto, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel Vermagen des Gerechten, gebeten seiner Wirkung.
Genau das, aber auch, wir können auch andere Kämpfe zusammen kämpfen, und zwar wir können als Christen mit anderen Leuten in der Bibel studieren, wir können den guten Kampf kämpfen, wir können zusammen versuchen, Leute für Gott zu begeistern. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir machen können und zu der wir auch berufen sind, die zu machen. Und klar, ne, es mag manchmal sein, dass es nicht dann ganz sich so entwickelt, wie wir uns vielleicht erhofft haben. Ne, es kann sein, dass wir viel investieren, viel versuchen, irgendwie einer Person zu helfen, eine Beziehung zu Gott aufzubauen, Gott kennenzulernen und einfach viel Zeit investieren, viel, viel Herz, viel Liebe. Und am Ende des Tages scheint irgendwie nichts zu passieren. Die Person scheint sich dafür nicht zu interessieren. Und man hat da dann teilweise vielleicht viel reingesteckt und sieht man, muss dann irgendwann eingestehen, okay, ist nicht, ne? Die Person interessiert sich nicht für Gott und es wird sich auch nicht ändern. Und das kann wehtun, ne? Dann hat man viel investiert und denkt sich so, Mann, ey, das ist doch echt blöd jetzt, dass wir da irgendwie nicht helfen konnten. Und wie gesagt, es kann wehtun, klar, aber wir haben zusammen diesen Kampf irgendwie gekämpft und das schweißt uns zusammen, ne? Klar, es ist nicht der beste Ausgang, aber trotzdem ist es ein weiterer Kampf, den wir zusammen kämpfen können. Und man kann sich jetzt denken, aber in der Gemeinde sind nicht so viele Leute, die so wie ich sind. Ich kann nicht so gute Freundschaften da haben. Alle sind so anders. Und ja, ist doch so, oder?
Doch.
Genau. Dieses Denken kann man haben. Und irgendwie ist es auch leicht, so ein Denken zu haben, dass man sich sagt, gut, alle meine Freundschaften müssen auf weltlichen, also vom Glauben unabhängigen Gemeinsamkeiten aufbauen. Aber tatsächlich sind wir beide eigentlich ein ganz gutes Gegenbeispiel dafür. Es ist so, dass ich selber mir bis vor einiger Zeit noch gedacht habe, so, okay, mit Colin kann ich bis zu so einem gewissen Grad befreundet sein, so Gemeindefreunde, vielleicht sogar gute Gemeindefreunde, aber das war's. Weil wir einfach in unserer Art, in unserer Vergangenheit und auch in unseren Interessen in vielen Bereichen einfach, und jeder, der uns kennt, wird es bestätigen, sehr, sehr verschieden sind. Ne? Und das war meine Einstellung. Meine Einstellung war, okay, das geht irgendwie nicht über eine gewisse Grenze hinaus. Aber ich habe da selber ein bisschen umgedacht in den letzten Monaten. Und wir beide haben wirklich viel in unsere Freundschaft zueinander investiert. Und ich kann mittlerweile sagen, dass Colin einer zu meiner besten Freunde gehört. Und ist doch cool, oder? Genau, aber wie ist es möglich? Weil eigentlich ist es doch komisch. Ich habe gerade gesagt, Freundschaften müssen auf Gemeinsamkeiten schon irgendwo aufbauen. Das ist ja auch so. Aber da hat sich nicht so viel überschnitten. Und jetzt die Frage, wie kann das sein? Ne? Und dazu haben wir ein ganz cooles Beispiel aus der Bibel zu zwei Jungs für euch, die eigentlich noch weniger gemeinsam hatten als wir beide.
Und zwar David und Jonathan. Wer war David? David war Hirte und er kam aus keiner angesehenen Familie, hatte keine besondere Bildung oder Kleidung. Während Jonathan nicht nur wohlhabend war, sondern der Sohn vom König war und mit allem, was dazugehört, aufgewachsen ist. Aber die Freundschaft, die sie zueinander aufgebaut haben, hat sich davon überhaupt nicht beeinflussen lassen. Stattdessen ist es so eine der engsten Freundschaften in der Bibel, die wir finden. Und 1. Samuel 18, Verse 1 bis 4, das ist eine Stelle von mehreren, die wir hätten aussuchen können, um das darzustellen. Aber wir lesen nur diese vor. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Saul nahm ihn an jenem Tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel.
Krass, ne? Er gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Ey, zu wie vielen Freunden kannst du das sagen? Ich hab den so lieb wie meine eigene Seele. Ist jetzt vielleicht nicht die modernste Formulierung. Aber trotzdem, ne, das zeigt doch, dass sie eine super enge Freundschaft gehabt haben, obwohl sie aus komplett verschiedenen Hintergründen kamen. Und daraus hervorgeht ja auch irgendwie, dass die einfach andere Sachen kannten, für andere Sachen Interesse hatten. Aber trotzdem hatten sie diese Freundschaft. Und ich finde auch besonders an deren Beziehung zueinander zu sehen, ich meine, was auch wichtig ist für eine Freundschaft, ist sich verletzlich zu machen und opferbereit zu sein. Und genau das macht Jonathan David gegenüber in diesem Beispiel irgendwie. Ne? Er gibt ihm sein Oberkleid, seinen Waffenrock, sein Schwert und diese ganzen Sachen, seine Ausrüstung, also das, was er hatte, um sich zu verteidigen im Falle eines Krieges, was damals zu der Zeit nicht besonders unüblich war. Ne? Also hat er eigentlich schon gebraucht und es ist wahrscheinlich auch nicht so gewesen, dass du, selbst Jonathan hatte auch nicht irgendwie 20 Rüstungen bei sich, sondern er hatte eine Rüstung, sein eines Schwert, die ganzen Sachen hatte er einmal und er hat das alles David gegeben, obwohl es für ihn selber auch wichtig ist, sich im Falle von einem Krieg zu verteidigen. Und ich finde, das ist irgendwie super besonders, ne? Wie wir uns als Freunde, wie es auch super wichtig ist, dass wir opferbereit sind und dass wir uns einander gegenüber auch verletzlich machen.
Aber die beiden hatten doch etwas gemeinsam und darum geht's bei dem Rest unserer Predigt. Und zwar, sie waren beide furchtlos sicher in Gott. Ihr dürft euch gerne anschneiden, denn die nächsten Stellen, die wir lesen werden, sind durchaus inspirierend. Die erste ist in 1. Samuel 14, Verse 6 bis 13. Und der Kontext von dieser Stelle ist, dass die Israeliten die Philister provoziert haben. Und daraufhin sammeln sich die jeweiligen Armeen von den beiden Nationen Und die Israeliten sehen die Philister und sie bekommen Angst. Und einige fangen dann an, sich zu verstecken, andere hauen einfach ab und dann im Laufe der Zeit hauen einfach mehr und mehr ab und dann gibt es nur noch 600 Männer und mehr Philister, als sie zählen konnten, steht in der Bibel. Und da steigen wir an, in 1. Samuel 14, Abvers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.
Da antwortete Jonathan seinem Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will.
Sorry, ich habe meinen Platz verloren.
Vers 8. Nee, doch.
Genau. Jonathan sprach: Wohlan, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Als sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer... Ach, sorry, mach du mal.
Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben.
Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da fielen sie vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm gab ihnen den Todesstoß.
Genau, also die Situation ist, wie Colin gerade erklärt hat. Und dann hat Jonathan diesen Plan, dass sie zu zweit, er und sein Waffenträger, sonst keiner, gegen, später steht mindestens 20, andere Philister kämpfen wollen. Also hat er einen Plan, der mittelmäßig logisch vielleicht ist, also zumindest sehr viel Glauben braucht, ne? Und sagt seinem Waffenträger, okay, komm, wir machen jetzt mal das, ich habe da einen Plan, ich vertraue auf Gott, wir machen das irgendwie. Und im Endeffekt klappt's, ne? Was ziemlich cool ist. Wir haben noch eine zweite Stelle für euch, wo es mehr um David geht. Da ist es so, das ist die Geschichte von David und Goliath, die so ziemlich hier jedem wahrscheinlich geläufig ist. Und da ist es so, dass wieder Israel und die Philister, die Israeliten und die Philister, sind wieder im Krieg. Und es wird dann die Abmachung gemacht, okay, komm, lass mal so machen. Einer aus dem Volk der Philister kämpft einen aus dem Volk der Israeliten. Und der Gewinner der beiden sozusagen, dessen Volk ist dann das, was diesen Krieg gewonnen hat. Und was dann passiert, ist, dass die Philister so einen Riesen auspacken. So einen 3 Meter großen Typen, vor dem alle Angst haben. Alle diese ganzen Kriegsleute von den Israeliten haben alle übelst Angst. Die sehen den und sind so, also es gibt keinen Freiwilligen, ne? Es gibt keinen, der sagt, okay, ja, mach ich, schaffe ich, ich krieg das irgendwie hin. Sondern alle haben übelst Angst. Ja. Und es gibt keinen Freiwilligen. Und dann kommt David, so ein kleiner Hirte, ne, der nie irgendwie im Krieg war. Und könnte ich doch machen. Ich würde mich dafür anbieten. Und er wird voll zurückgewiesen von seinem Bruder. Sein Bruder sagt ihm so, ey, du bist nur hochmütig und du bist nur hier, um den Kampf zu sehen. Und selbst der König sagt zu David so, Alter, du bist ein kleiner Knabe, was suchst du denn hier? Geh mal wieder zurück zu deiner Herde. Aber David ist tatsächlich der Meinung, dass er diesen Kampf tatsächlich sogar gewinnen kann.
David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt.
Achso, genau. Wir wissen alle, wie es ausgeht, ne? Letztendlich kommt es dann dazu, dass David und Goliath in diesen Kampf gehen. David geht da ohne irgendeine Rüstung rein. Goliath schickt so, hat auch wieder so einen Waffenträger, der ihm vorausgeht und ist voll bewaffnet. Und, optisch ihm auf jeden Fall überlegen. Letztendlich, was passiert ist, dass David ihm diesen Stein an den Kopf wirft und ihn letztendlich besiegt. Aber bevor das noch passiert, wollen wir nochmal einen anderen Vers vorlesen, wie David Goliath gegenübergetreten ist.
David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Wow. Diese Jungs waren nicht nur mutig, sie waren furchtlos sicher in Gott. Jonathan sagt ja, dann ist es dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen.
Davids Antwort ist: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch erretten aus der Hand von diesem Philister. Und das ist krass, ne? Sie hätten sich locker Ausreden einfallen lassen können. Ja. Eigentlich hätten sie nicht mal Ausreden gebraucht. Niemand hat gesagt, David macht es, Jonathan, du machst es, sondern die haben sich selber dazu bereit erklärt. Aber sie hatten auch nur feige Kollegen, ne? Selbst der König war feige. Nicht mal der König hat gesagt, ja, okay, hier so und so ist der Plan, sondern alle waren einfach voller Angst. Nur die beiden haben sich gesagt, okay, das nehmen wir jetzt in die Hand mit Gott zusammen. Und sie hätten sich so viele Ausreden einfallen lassen können. Ne? Also David hätte sagen können, ich bin Hirte, ist nicht meine Aufgabe, nicht mein Job, ich habe keine Ahnung davon. Meine Brüder sind die Krieger, die können sich darum kümmern. Und Jonathan hätte sagen können, ah, ich bin der Sohn des Königs, ich will ihn nicht bloßstellen. Es kommt ja blöd, wenn jetzt der Sohn kommt und auf einmal da so eine Schlacht gewinnt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, stellt die Autorität des Königs ja in Frage. Ja. Aber das sind keine Ausreden, die sie gesucht haben.
Und sie haben auch nicht gesagt, naja, Gott wird sich schon irgendwie drum kümmern, sondern sie haben den Stier bei den Hörnern gepackt und sie haben aus Glauben heraus gehandelt.
Und was so eine Situation angeht, können wir beide uns zumindest nicht mit David und Jonathan vergleichen. Ne? Ich habe selber manchmal davor Angst, dass ich vielleicht nicht so ankomme bei Leuten, wie ich es gerne hätte. Und Colin davor, irgendwie Fehler zu machen, ne? Komisch auszusehen. Viel kleinere Ängste eigentlich. Aber David und Jonathan hätten locker sterben können. Aber ist ja so. Aber sie haben gesagt, nee, ich kann nicht anders, denn für Gott ist nichts unmöglich. Das war deren Herz und deren Einstellung.
Wie sieht's bei uns aus, liebe Geschwister? Kannst du ehrlich sagen, ich bin furchtlos sicher in Gott? Und wie kam es eigentlich, dass diese Jungs so sicher in Gott waren? Naja, David sagt, der Herr, der mich vom Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch retten von diesem Philister. Und es gibt mindestens zwei Sachen, die wir aus diesem einen Satz lernen können.
Das Erste, was er gemacht hat, er hat sich daran erinnert, wie Gott in seinem Leben schon gewirkt hat. Und ist das nicht ein Riesenthema in der Bibel, was wir immer wieder, vor allem im Alten Testament, finden, wie die Juden meckern, wie sie Gott vergessen, wie sie sich einfach nicht an ihn erinnern und ihm nicht länger als eine Generation treu bleiben. Das wiederholt sich ja die ganze Zeit im Alten Testament.
Und selbst im Neuen Testament kommt es häufig vor. Ne? Ich muss an den Hebräerbrief denken oder an Jesu Worte an die Epheser in Offenbarung 2. Und egal wie lange du dein Leben mit Gott schon gehst, jeder von uns braucht ab und zu mal die Erinnerung, uns daran zu erinnern, wie Gott in unserem Leben schon gewirkt hat.
Und ich meine, wir haben jeder irgendwelche Geschichten. Eine für mich der größten Geschichten, wo ich einfach gesehen habe, Gott hat Macht über Leben und Tod, ist ein Unfall, von dem viele von euch wissen, den ich vor 9 Jahren gehabt habe. Ich war 12 zu dem Zeitpunkt und bin mit meinen Freunden immer über so Dächer geklettert. Wir haben Parcours, heißt das, was wir gemacht haben. Wir sind immer über Dächer so rübergelaufen und waren dann halt auch so schlau, dass wir das im Winter gemacht haben, als Glatteis war. Und ja, naja, was dann die Situation war, wir waren auf halt einem dieser Dächer und dann signalisiert uns so ein Typ, der uns gesehen hat durch sein Fenster, dass er die Polizei rufen will. Und Alter, mit 12 hast du übelst Angst, wenn man die Polizei ruft. Ne? Also was wir machen, wir rennen weg, haben voll Angst, ich bin vorne dran und ich will also von diesem einen Dach auf ein anderes Dach rüberspringen und dann weiter. Ne? Und ich springe auf dieses eine Dach, das war so ein einmal am einen Meter, so ein ganz kleines Zwischendach irgendwie, was halt leider voller Eis war. Und dann bin ich da raufgesprungen und sofort ausgerutscht und runtergefallen. Und das Problem war, es war ziemlich hoch, das war ungefähr doppelt so hoch wie die Empore. Das ist 6 Meter hoch gewesen und ich bin auch nicht auf meine Füße gefallen oder auf meine Hände, sondern vorne ran mit dem Gesicht bin ich runtergefallen auf Beton. Ich bin 4 Wochen im Krankenhaus gewesen. Jeder Knochen in meinem Gesicht war komplett gebrochen. Und die Wahrscheinlichkeit, da zu überleben, ist relativ gering. Auch weil es im Winter war und ich dann noch eine Weile da lag, wird es ja kalt. Und dann irgendwann, es war halt schwierig für den Krankenwagen, da ranzukommen. Und dann irgendwann, als ich dann bei den Ärzten war und die meine Körpertemperatur gemessen haben, war die bei so 32 Grad. Und der Typ meint, okay, das war so eine Sache von 2 Minuten, du wärst erfroren. Also wirklich krass. Das ist eine Geschichte, an die ich mich immer wieder erinnere, wo mir einfach klar wird, Gott hat mehr Kraft, als wir uns vorstellen können. Gott bestimmt über Leben und Tod. Und wenn du solche Geschichten hast, und ich bin sicher, du hast solche Geschichten, erinnere dich immer wieder daran.
Die Frage war nochmal, woher kam eigentlich Davids Sicherheit in Gott? Erstens hat er sich daran erinnert, wie Gott in seinem Leben schon gewirkt hat. Aber zweitens hat er sich dem Löwen und dem Bären gestellt. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Stell mal vor, du bist ein Hirte, passt auf deine Schafe auf, ein ziemlich ruhiger Beruf, ne? Und auf einmal kommt so ein Bär und gönnt sich eins von deinen Schafen. Und was ist deine natürliche Reaktion? Irgendwie nicht in die Richtung von dem Bär, ne? So, der wird es nicht cool finden, wenn du ihm das schöne Schaf wieder wegnimmst, sondern du guckst vielleicht noch, dass du den Rest deiner Herde irgendwie da wegkriegst und dann machst du dich vom Acker. Aber David hat sich seiner Angst gestellt und hat anders reagiert.
Und ich weiß nicht, ob einige von uns schon mal einen Bären in freier Natur gesehen haben, aber mein bester Freund Will, er geht oft in Nationalparks in Amerika. Und diesen Sommer war in einem Park, wo es nicht wenige Bären gab. Und eines Nachts, als er in seinem Zelt geschlafen hat, hat ihn plötzlich ein Geräusch geweckt. Und der klang ungefähr so. Und er konnte auch drüber lachen, als er mir die Geschichte erzählt hat. Aber in dem Moment hat er gezittert und gebetet. Und er ist nicht besonders feige, aber wenn du einem Bären begegnest, dann würde, glaube ich, jeder von uns so drauf reagieren. Ne? Aber David sieht diesen Bären, stellt sich seiner Angst und geht auf den Bären zu. Und Gott segnet es und Davids Mut wuchs.
Wann hast du dich das letzte Mal deinen Ängsten gestellt? Wann hast du dich das letzte Mal deinen Bären und Löwen gestellt, deinen Ängsten in die Augen geschaut und bist ihnen entgegengegangen, bist nicht davor weggelaufen? Und liegen diese Geschichten vielleicht schon ein bisschen länger zurück in deinem Leben, dann ist es vielleicht wieder an der Zeit, deinen Ängsten in die Augen zu schauen, auf Gott zu vertrauen und furchtlos sicher an Gott zu sein, weil das ist, was daraus resultiert. Das ist, warum es Sinn macht, sowas zu machen, weil du furchtlos sicher an Gott wirst.
Also zum Schluss ist uns wichtig zu betonen, dass während Gott sich freut und wir im Glauben beten, freut er sich umso mehr, wenn wir nach diesem Glauben handeln. Und ich finde, Sami hat das sehr gut auf den Punkt gebracht vor 2 Wochen bei seiner Predigt, als er gesagt hat, ja, um bemüht zu sein, das Richtige zu tun oder um dein Bestes zu geben, brauchst du eigentlich keinen Glauben. Aber wahre Glaube motiviert uns, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Und ich kann ehrlich sagen, dass ich mich noch nie in meinem Leben so sicher in Gott gefühlt habe. Und es ist eine Baustelle von mir, an der ich arbeite seit einigen Monaten. Am Dienstag war ich in der Mensa. Ich habe mich mit einem Kommilitonen getroffen, der heißt Christian. Und dann war plötzlich ein anderer Kumpel von mir da, der heißt Gianluigi. Und ja, einige von euch kennen Gianluigi, das kennt viele an der Uni, das ist ja gesellig. Und als Gianluigi erfahren hat, dass Christian und ich einander kennen, weil ich Christian mal auf der Straße angesprochen habe und gefragt habe, ob er sich Gedanken über Gott macht, hat Gianluigi angefangen zu lachen. War so, bah! Und hast du auch gesehen, wie er sein Gedicht über Gott hält, hier auf diesem Stein zwischen der Mensa und dem Hauptgebäude? Und Christian war so, nein, das machst du nicht wirklich, oder? Das ist doch voll komisch. Und ich stand da und konnte sagen, doch, das tue ich. Ich bin überzeugt und es motiviert mich, wildfremde Menschen anzusprechen wie dich. Es motiviert mich auch, Gedichte über Gott vorzutragen, laut vor vielen Studenten. Und ich schäme mich nicht deswegen. Und wie gesagt, ich habe mich ein paar Bären und Löwen dieses Jahr gestellt und Gott hat es gesegnet einfach. Zu unseren Freunden, die heute gekommen sind, möchten wir sagen, voll cool, dass ihr da seid. Es gibt viel anderes, was man an einem Sonntagmorgen tun könnte, aber ihr habt euch die Zeit genommen, hierher zu kommen, euch was Neues anzuschauen und wir haben viel Respekt vor euch, wirklich. Und ihr habt bestimmt Fragen, ihr fragt euch vielleicht, glaubt ihr wirklich an diese Geschichten oder sind es nicht einfach schöne Märchen, aus denen man gute Prinzipien rausholen kann? Fühlt euch komplett frei, uns eure Fragen zu stellen. Wir unterhalten uns sehr gerne mit allen. Wir bleiben immer nach dem Gottesdienst nicht so, dass wir sofort nach Hause rennen, sobald die Predigt zu Ende ist oder so. Fühlt euch frei, auch eure schwierigen und skeptischen Fragen uns zu stellen.
Und liebe Geschwister, wir wollen euch dazu ermutigen, Freundschaften aufzubauen und eure Freundschaften zu prüfen. Habe ich gute Freundschaften? Habe ich Freundschaften, die mich stärken? Und auch, bin ich ein guter Freund? Bin ich für andere ein guter Freund, der sie herausfordert, der sie ermutigt und der sie stärkt? Ne? Weil das ist, was wir brauchen, wie wir hier zusammen gelesen haben. Und wir möchten euch auch ermutigen, sicher in Gott zu sein, furchtlos sicher in Gott zu sein und nicht nur im Glauben zu beten, sondern auch im Glauben zu handeln, weil das ist, was daraus resultiert. Gott sei die Ehre.
Amen.